sitze hier auf der Buchmesse vor der Autorin Mechthild Bormann. Sie hat geschrieben Grenzgänger oder auch Trümmerkind. Und die Frage, die mir eigentlich als erstes auf der Seele stand, wo ich das Buch in die Hand genommen habe: Wie kommt man auf die Idee, den Kaffeeschmuggel als Aufhänger mehr oder weniger zu nehmen?
Da eigentlich ist das ganz anders entstanden. Ich bin auf einem Flohmarkt gewesen und habe ein altes Fotoalbum gefunden. Also offensichtlich ist das inzwischen so, dass die Leute ihre Familienfotoalben auf Flohmärkten verkaufen. Bei eBay kann man sie auch ersteigern. Ich habe inzwischen 20 Stück. Und das war ein Fotoalbum aus der Eifel. Und da waren ganz viele Bilder dabei von dem Hohen Venn. Und dann habe ich mich ein bisschen da mit dieser Zeit und mit dieser Gegend beschäftigt und so bin ich auf diesen Schmuggel gestoßen. Und dann waren da noch Fotos dabei von Kindergruppen. Erst habe ich gedacht, das sind Schulklassen, aber die Kinder waren sehr unterschiedlich alt und darunter habe ich eins dieser Bilder weggenommen und darunter stand Kinderheim 1950. Und dann habe ich mich gleichzeitig auch noch mit der Problematik der Kinderheime in dieser Zeit, in den 40er und 50er Jahren beschäftigt. Ja, und so ist das die Idee zu diesem Buch entstanden.
Aber das ist ja schon, wenn man überlegt, das ist ja schon durch Zufall mehr oder weniger das Ganze entstanden. Wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt das gerade so höre mit den Fotoalben? Was für ein Gefühl ist es eigentlich, in fremden Fotoalben rumzugucken?
Ich war ich habe gedacht, das kann jetzt nicht sein, dass hier jemand seine privaten Fotoalben mit allen Fotos, mit allen handschriftlichen Notizen, die zu diesen Fotos da waren, hier einfach auf dem Flohmarkt verkauft. Ich gehe davon aus, dass das wahrscheinlich eine Haushaltsauflösung gewesen ist oder sowas, wo dann sowas auf dem Flohmarkt landet. Und ich habe das mitgenommen, weil es mich berührt hat und weil ich gedacht habe, möchte nicht, dass sowas hier liegt und verkauft wird. Und dann habe ich, es war 3-4 Euro, habe ich gedacht, ich nehme es lieber mit nach Hause.
Was mir am Anfang von der Geschichte aufgefallen ist, ich hatte das Gefühl, die Menschen hatten gar keinen Mut, richtig den Mund aufzumachen. So eine Mauer des Schweigens war da teilweise, zumindest am Anfang. Kam das nur mir so vor oder war das auch beim Schreiben so beabsichtigt?
In dem Roman, meinen Sie, Grenzgänger, gibt es eine Mauer des Schweigens?
Ich hatte das Gefühl, als würde etwas unten drunter schwelen oder bei der Gerichtsverhandlung, die Henny wollte ja nicht richtig aussagen. Andere haben gesagt, das ist eigentlich ganz anders. Und
also das ist schon so, dass und das zieht sich ja bis heute hin und wir sind ja auch heute, das ist ja im Grunde sehr, sehr aktuell, gerade wenn es um Kinderheim und um die katholische Kirche geht und um die Vorgänge in diesen 50er und 60er Jahren. Das Thema Missbrauch habe ich nicht thematisiert, aber eben die, im Grunde ist es ja auch Missbrauch, die Gewalt gegen Kinder und die haben einfach über Jahrzehnte keine Stimme gehabt. Und die Kirche, man hat einfach, es durfte nicht sein, was, es konnte nicht sein, was nicht sein durfte. Und dann hat man einfach, selbst die Gerichte haben gesagt, sowas passiert in katholischen Kirchen nicht und sowas. Schwestern werden sich an den Kindern nicht die werden solche Strafen nicht verhängt haben. Man hat das einfach nicht geglaubt. Das hat einfach nicht zusammengepasst. Und erst mit der Jahrtausendwende hat es begonnen, dass man angefangen hat, da genauer hinzugucken und war bereit, auch mal einzugestehen oder kritisch auf diese ganze Geschichte zu gucken.
Mir fällt da als erstes, wo es kritisch wurde, eigentlich die Odenwaldschule bei uns hier in Hessen auf. Das war einer der ersten Themen, wo das dann auf einmal wirklich richtig thematisiert wurde. Aber wie ist es eigentlich als Autor, so etwas zu beschreiben oder sich in so etwas reinzufühlen oder reinzudenken?
Ich spreche immer sehr viel mit Zeitzeugen und habe das auch für dieses Buch getan. Und das ist eigentlich das eigentlich Berührende und das, was was einen noch lange verfolgt. Also wenn man mit Leuten spricht, die heute 60, 70 Jahre alt sind und die aus dieser Zeit erzählen und die bis heute manchmal zum ersten Mal darüber überhaupt sprechen und wo man einfach merkt, dass die solche Geschichten diese Menschen ein Leben lang geprägt haben und auch ein Leben lang verfolgt haben.
Wie ist es auch, es ist ja dieser Aachener Kaffeefront, habe ich ja dann später dann gelernt, was ja der Anfang mehr oder weniger der Geschichte so ist, weswegen die Henny auch vor Gericht steht, wenn ich es richtig interpretiert habe bis jetzt. Wie ist es, nach so etwas, bei so etwas zu recherchieren?
Also es gibt Material darüber und dann gibt es ein kleines Museum in Aachen, das sich speziell mit diesem Schmuggel beschäftigt. Es gibt einige Leute, die sich ganz professionell damit beschäftigen, die Bücher darüber geschrieben haben. Und dieser Museumsleiter, der ist ehemaliger Zollbeamter gewesen, der kann ganz viele Geschichten dazu erzählen. Und und viele Leute, die dort noch wohnen, sozusagen in diesen Ortschaften direkt an der Grenze, es gibt Berichte darüber und es gibt Leute, also die ich dann besucht habe, die einfach von dieser Zeit erzählt haben und von ihren eigenen Erlebnissen mit diesem Kaffeeschmuggel. Weil es war ja so, dass man mit 10 bis 12 Kilo Kaffee einen Wochenlohn eines Arbeiters verdienen konnte. Das war ein richtig gutes Geschäft.
Mit nur 10 bis 12 Kilo Kaffee. Das, also, soweit wie ich die Erinnerung habe, war auch die Kaffeesteuer damals sehr, sehr hoch.
Das war der Grund. Die Kaffeesteuer war ja der Grund. In Belgien gab es die nicht und hier war eine unheimlich hohe Kaffeesteuer und darum lohnte sich das ungemein, diesen Kaffee rüberzuholen. Und das wurde ja dann irgendwann richtig bandenmäßig betrieben und dann war das so, dass eigentlich in ganz Deutschland, ja, man kann sagen, Kaffee schwarz getrunken wurde.
Ich trinke immer noch gerne Kaffee schwarz, aber wahrscheinlich aus einem anderen Grund. Wie kam die Idee zu dieser doch sehr tragischen Person, der Henny? Wie schnell war die vorhanden in ihrem Kopf?
Also was natürlich auch zu dieser Kaffeeschmuggelgeschichte dazugehört, ist, dass diese Familien aus diesen Dörfern entlang der Grenze, das war dann so organisiert, dass die Kinder über die Grenze gingen, sozusagen als Vorhut. Und wenn die geschnappt wurden, dann wurde ihnen der Kaffee abgenommen oder sie ließen ihn fallen und dann kriegten sie die Leviten gelesen und wurden nach Hause geschickt. Wurden sie allerdings mehr als dreimal geschnappt, dann wurden sie der Fürsorgeerziehung übergeben. Und so ist diese Idee entstanden, so ist diese Figur Henny entstanden im Grunde, ja.
Ja, das war, das sind ja alles Sachen, ich finde das unwahrscheinlich spannend, in solchen eigentlich gar nicht so weiter Vergangenheit, das ist gerade mal 20 Jahre länger her, wie ich alt bin, und das noch nicht mal, das ist schon irgendwo beängstigend, weil ich kannte das überhaupt nicht. Meine Oma hat gesagt, da war was, aber so genau war das bei uns in Mittelhessen ja jetzt auch nicht. Und da konnte sie mir jetzt auch nicht so unbedingt was erzählen, wobei ich sie jetzt einmal nachgefragt hatte, kurz vor dem Interview, habe ich gesagt, Oma, erzähl mal. Naja, aber Oma hat da in der Richtung gerade mal nichts gewusst. Wahrscheinlich wäre mein anderer Opa besser gewesen, aber der war leider nicht mehr da. Was ist das Besondere an diesen Besserungsanstalten, wo ja die Kinder dann nach dem dritten Mal erwischen hingeschickt worden sind? Was ist das, was waren das für Besserungsanstalten? Was waren das für Kinderheime?
Naja, das war eben also auch noch mit dem Hintergrund der NS-Zeit waren da natürlich Sitten und Gebräuche noch üblich und es war völlig klar, Kinder hatten zu gehorchen, die hatten sich einzupassen und die kamen nicht unbedingt alle in eine Besserungsanstalt, aber sie wurden eben den Eltern weggenommen und kamen in ein Kinderheim unter Umständen. Henny hingegen kommt in eine Besserungsanstalt, weil man ihr vorwirft, sie ist ja dann zu dem Zeitpunkt schon 17, weil man ihr vorwirft, seit Jahren sozusagen bandenmäßig geschmuggelt zu haben. Und es gibt einen Pastor, der sie, ja, man würde wohl sagen, auf den Kieker hat und der entsprechende Aussagen gemacht hat über ihre sittliche Verwahrlosung.
Ja, aber man kann dann nicht unbedingt, wenn damals war ja noch alles ein bisschen ärmer und wie heutzutage, man kann doch nicht einen 17-Jährigen da in der Richtung komplett schuldig sprechen, finde ich jetzt. Also von meiner emotionalen Schiene her. Wie oft kam es eigentlich vor, dass der Zoll auf Kinder geschossen hat?
Also das ging ganz lange gut, solange nur die Dörfler den Kaffee geholt haben. Da gab es auch, viele der Zöllner kamen ja auch aus den Dörfern, die wohnten ja da. Also das war ja nochmal eine zweite Problematik. Das wurde erst ernst, als Banden aus Köln, Aachen und dem Ruhrgebiet das als richtig großes Geschäft aufgezogen haben. Die sind mit gepanzerten Autos und mit gepanzerten LKWs über die Grenze, die waren bewaffnet und dann erst kriegten die Zöllner sozusagen die Erlaubnis auch zu schießen. Bis zu dem Zeitpunkt, also auf diese Schmuggler aus den Dörfern haben die nie geschossen, aber dann kriegten die Erlaubnis zu schießen. Und in dieser Zeit, nachdem ein Zöllner erschossen war, kriegten die halt diese Erlaubnis zu schießen. Und in dieser Schmugglerzeit, 1953 war es ja dann zu Ende, weil die Kaffeesteuer dann in Deutschland fiel, aber in dieser Zeit von Ende 49 bis 53 hat es 11 Tote gegeben und davon waren 3 sehr junge Menschen. Also der jüngste von diesen 3 jungen Menschen war 14 und der älteste war, glaube ich, 18.
Das ist ja eigentlich eine sehr, sehr dunkle Geschichte für mich. Deutsche, auch eine sehr dunkle Geschichte, auch für uns Westdeutsche. Warum wird das eigentlich so totgeschwiegen? Was denken Sie?
Ach, ich glaube, also ich finde nicht, dass es totgeschwiegen wird. Also die Geschichte des Schmuggels wird eigentlich nicht totgeschwiegen. Aber es ist einfach, diese Nachkriegszeit, da habe ich manchmal das Gefühl, die wird einfach übersprungen, weil es einfach auch eine sehr elendige Zeit gewesen ist. Die Leute haben gehungert, die Leute wussten oft nicht, was sie am nächsten Tag essen sollten. Und darum ist es so, als hätte es den Krieg gegeben und dann das Wirtschaftswunder. So ungefähr ist meiner Generation immer erzählt worden, wie die Geschichte gelaufen ist. Das hat man so ausgeklammert, diese Zeit. Und man wollte an dieses Elend, glaube ich, auch einfach nicht mehr erinnert werden. Und ich glaube, dass inzwischen, aber so in den letzten 5 bis 10 Jahren, diese Zeit einfach ein bisschen in den Vordergrund gerückt ist und man diese Geschichten auch einfach wieder erzählen kann. Und ich bin auch ganz überrascht, also ich habe jetzt schon ein paar Lesungen hinter mir, die Leute wissen das wirklich alle nicht. Also diese, selbst in der Eifel, in so Eifelstädten oder in der Nähe der Eifel, wo man denken würde, die kennen hier die Geschichte genau, aber das ist ein Teil der Geschichte, den man nochmal wieder neu erzählen muss, glaube ich.
Ich finde das eigentlich, auch die neuere Geschichte, finde ich unwahrscheinlich wichtig und es ist auch schön, dass es solche Bücher auch gibt, also dass man einfach auch neugierig gemacht wird auf die eigene Geschichte und auf die eigenen Schattenseiten. Und ich glaube, dafür ist das Buch ganz gut geeignet. Wobei die Armut wurde mir eigentlich sehr schnell bewusst, in der sie gelebt haben. Das war bei der älteren Frau, die auch ihre Sachen im Garten angebaut hat und dann auf dem Markt verkauft hat, die gleich einen Hüftschaden hatte oder was. Da habe ich gemerkt gehabt, Menschenskinder, denen geht's gar nicht so gut. Oder denen ging's gar nicht so gut. Wie wichtig war es Ihnen, das an diesem Beispiel zum Beispiel auch mal klarzustellen?
Also in diesen Dörfern gab es eben noch zum Teil diese Gärten und so. Die haben nicht gehungert. In den Städten war es ja dann noch viel schlimmer. Und was die auch erzählt haben, also was Leute mir erzählt haben, die dort auf den Dörfern gelebt haben, das waren diese Hamsterer und diese Bettler, die aus den Städten kamen, weil die haben richtig gehungert. Also die haben wirklich auch Wir sind weit rausgegangen, weit von zu Hause weg, um irgendwie an was Essbarem zu kommen. Aber es war einfach, es war eine Zeit, wo keiner wusste, wie es weitergehen würde. Also auch politisch war ja alles im Unklaren. Und es gab gerade in dieser deutsch-belgischen Grenzgebiet gab es sowas wie so eine Art Bolenien wurde das genannt. Das war wie so eine Art Niemandsland, wo keiner wusste, ist es jetzt Deutschland? Also wird es Deutschland zugesprochen oder wird es, war einfach nicht klar. Und dann gab es die Fennbahn. Das war eine kleine Eisenbahn und diese Fennbahn, heute sind das Radwege, heute kann man da überall sehr schön mit dem Rad fahren, aber diese Fennbahn wurde Belgien zugesprochen. Die fuhr aber auf deutschem Gebiet. Das heißt, wenn die Kinder zum Beispiel schmuggelten und sich auf die Gleise stellten, dann durften die Zöllner sie nicht schnappen, weil das war belgisches Gebiet. Diese Gleise waren belgisches Gebiet.
Das ist Wahnsinn. Also es sind immer solche Sachen, deswegen unterhalte ich mich so gerne mit Autoren. Wie ist es, zwei solcher Geschichten wie das Trümmerkind und jetzt Grenzgänger, zwei solche Themen innerhalb von relativ kurzer Zeit anzufassen als Autorin?
Also über Trümmerkind im Grunde war ich sehr beschäftigt mit dieser Nachkriegszeit und habe eben gemerkt, dass es da ganz viel gibt, was sich zu erzählen lohnt. Und als mir dann dieses Fotoalbum in die Hände gefallen ist, war mir das ein bisschen wie so ein Zeichen, dass ich mich dieser Zeit noch einmal widmen sollte und noch einmal eben in einer anderen Gegend, Trümmerkind spielt ja in Hamburg, noch einmal in einer anderen Gegend dieses Thema aufgreifen sollte. Und als dann diese Heimgeschichte noch dazu kam und die Recherche mich wirklich erschlagen hat, habe ich gedacht, es ist auch wichtig, das einfach nochmal zu erzählen. Allein für die Leute, die letztendlich nie gehört worden sind, also die in diesen Heimen aufgewachsen sind, ihre Kindheit verbracht haben, die ihr Leben lang darunter gelitten haben und denen man ja eigentlich bis heute nicht zuhört.
Was ich im Endeffekt sehr, sehr schade finde, weil ich finde, jede Stimme, ob jetzt Kind, Erwachsener, Opa, also älterer Herr, Oma, man sollte jede Stimme hören und man sollte auch jede Stimme akzeptieren und es auch einfach mal ab und zu mal einfach annehmen. Wie wichtig ist Ihnen das, dass man über die eigene Geschichte auch teilweise nachdenkt?
Ja, grundsätzlich finde ich, ist das wichtig. Man sollte wissen, wo man herkommt. Weil ich glaube, wenn man nicht weiß, wo man herkommt, weiß man auch nicht, wo man hin will. Also das eine gehört unmittelbar das gehört einfach zueinander.
Gibt es Projekte, schon Gedankengänge für die nächsten, noch kein Fotoalbum gefunden oder so? Aber
wie gesagt, ich habe inzwischen 20. Ergibt sich da ja noch was draus.
Ja, aber alles in allem finde ich das sehr, sehr spannend und ich freue mich, würde mich auf jeden Fall freuen, weiterhin von Ihnen was zu lesen, weil es auf jeden Fall, ich bin immer noch gespannt auf den Rest von dem Buch und ich habe jetzt schon einiges daraus gelernt. Besten Dank.